Und ich möchte vom ganzen Herzen danken sagen für diesen Ort, für die Gemeinde, die du gegründet hast, gestiftet hast, baust und dass du uns einen Ort geschaffen hast, an dem wir in dieser Art und Weise regelmäßig, Woche für Woche, Mittwoch für Mittwoch, eine Stunde Zeit haben, in dem wir dein Wort öffnen dürfen, dein Wort hineinschauen und von deinem Wort lernen dürfen. Dir begegnet darin in all deiner Herrlichkeit, die erkennen die Tiefe und die Breite und die Höhe und die Länge deiner selbst, deiner unerschöpflichen Größe, deiner unerschöpflichen Liebe. Herr, danke für diesen Ort und für all die Geschwister, die bereitwillig und mit Freude und herkommen, um das zu hören. Das ist für mich ein Segen und allein das erbaut und stärkt schon. Ich möchte dich aber bitten, Herr, dass es darüber hinausgeht, wirklich, dass es uns so ergreift, dass es unser Denken so ergreift, dass es in unserem Reden und in unserem Handeln sich widerspiegelt. Nicht, dass wir uns überlegen und uns anstrengen müssen und abwägen, richtig oder falsch, sondern dass das einfach uns so durchdringt, dass es zu unserem wird. Und wenn wir denken, dass es in Übereinstimmung mit deinem Denken ist und wenn wir handeln, dass es einfach in Übereinstimmung ist mit deinem Handeln, hat das einfach das Leben, das dich widerspiegelt in unseren Herzen. Jesus Christus, danke, dass du dieses Wunder tun willst und er tun kannst und dass du es verheißen hast, dass wir in deine Herrlichkeit hineinschauen, deinem Wort, wir in die ebenfalls in diese Herrlichkeit verwandelt werden. Und darum bitte ich dich um dieses Wunder, dass wir von dieser Herrlichkeit etwas heute auch sehen, die uns wiederum verwandelt. Herr, dass es einen Unterschied macht, dass auch der Tag heute einen Unterschied macht. Herr Jesus, ich weiß, dass ich viel erwarte, aber das ist für dich ein kleines. Du sprichst und das wird. Und in aller Demut und in aller Abhängigkeit zu dir will ich um dieses Wunder bitten. Amen. Petrusbrief. Petrusbrief, Kapitel 1, noch einmal Vers 12. Damit wir den roten Faden wieder aufnehmen, Vers 10. Und dann kommen wir zu dem letzten Satz und auch so zu dem Thema der heutigen Bibelstunde. Ja, Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollen, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. In welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und das soll der Gegenstand unserer heutigen Bibelstunde sein, zumindest ein Teil. Und wir werden sehen, ob das kurz oder lang wird, ja, wie viel der Herr Freimut gibt, über dieses Thema zu reden. Petrus spricht darüber und sagt, sowohl die Propheten des Alten Testaments, die haben von dem Evangelium, von der Rettung allein aus Gnaden, sie haben sie offenbart bekommen und sie haben sie aufgeschrieben, sie haben sie geweissagt. Sie haben sie für dich und für mich aufgeschrieben und für dich und für mich geweissagt, dass wir das Leiden und das Sterben Jesu Christi und darin eben die Erlösung und die Rettung und die Gnade darin erkennen. Diese Botschaft, die Propheten verkündigt haben, denen offenbart worden ist, das ist die gleiche Botschaft, die die Propheten, die Apostel des Neuen Testaments gelehrt haben. So, das war ganz lange unser Thema. Und ich bin mir sicher, dass es mittlerweile sehr gut bei uns festsitzt. Jetzt kommt aber der Punkt, und das ist schon erstaunlich, und ich finde, dass es bei Petrus immer wieder, er lässt dann nebenbei so einen Satz, der einen umhaut. Er erwähnt so nebenbei geschwind, dass dieses Evangelium, das die im Alten Testament verkündigt und im Neuen Testament ebenfalls verkündigt worden ist, dass dieses Evangelium etwas ist, was absolut die Engel begeistert. Und dass in dieses Evangelium die Engel hineinzuschauen begehren. Und dann war es das. Und dann geht er wieder zurück zu dem eigentlichen Vers 13 und sagt, und deshalb haltet das ganz besonders fest. So ein nebenbei erwähnter geschwind was über die Engel. Und bei uns wirft das große Fragezeichen. Mir scheint so, die haben wohl ein größeres Verständnis von Engeln gehabt und von ihrem Wesen und ihrem Werk und ihrem Handeln, sodass da für ihn keine größeren Erklärungen bedarf und dass es wohl selbstverständlich ist, was er da gesagt hat. Es gibt so einige Stellen, in die er kurz etwas sagt und das wirft Fragen auf und es kommt etwas befremdlich vor. So. Im Kapitel 3 werden wir dazu kommen, wo Jesus dann in den Geist im Gefängnis predigte. Und das sind, da wirft er geschwind irgendwelche kurze Aussagen, die bei uns große Verwunderung auslösen. Und hier auch, und er spricht darüber. Und bevor ich mit euch das hier anschaue und einen kleinen Exkurs über Engel mit euch mache, möchte ich euch das vor Augen führen. Das, was uns gegeben worden ist, das, was wir haben als Evangelium, das, was Gott dir und mir bereithält, ist so ein Privileg und so herrlich, dass die Engel absolut neidisch sind auf dich und auf mich. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, wie gehe ich mit diesem Gut, mit diesem Schatz um? Begeistert mich das so sehr, wie die Engel es begeistert? Oder begeistert uns das so sehr, wie es die Engel begeistert? Begeistert das die Christenheit immer noch, das Evangelium, so sehr, wie es die Engel begeistert? Andersrum, begehren wir da tiefer hineinzuschauen in dieses Evangelium? Und manchmal ist es so, dass es, okay, das kennen wir doch schon, komm, machen wir weiter. Das Evangelium, das Gott verkündigt hat, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, das löst bei den Engeln eine Neugier aus, in einer Art und Weise, dass die hineinzuschauen begehren. Und dieser Ausdruck, hineinzuschauen begehren, das drückt eine Haltung aus. Das heißt, man kann es übersetzen, sie beugen sich vor, um da einen Blick hineinzuwerfen. Sie beugen sich vor, vorbeugen, bückend einen Blick hineinwerfen können, sozusagen. Also gucken, ob sie etwas erhaschen können. Von wo sie nach unten hineinschauen, wissen wir. Ja. So, man könnte förmlich dieses Bild haben, dass die Engel aus den himmlischen Örtern von oben nach unten einen Blick auf die Erde erhaschen, um etwas von dieser Herrlichkeit etwas mitzubekommen. Sie sind absolut neugierig und absolut begierig und wissbegierig, mehr davon zu erhaschen. Warum? Was wollen sie sehen und warum sind sie neugierig? Ist das etwas Neues für sie oder nicht? Was löst in ihnen diese Neugier aus und dieses Begehren? Petrus spricht übrigens später auch in Kapitel 2 und sagt, dass wir in ähnlicher Weise wie neugeborene Kinder dieses Begehren haben sollten. Schaut mal Kapitel 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachrede und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Also er sagt, ja, auch ihr, so wie die neugeborenen Kinder, nie satt werden und permanent diese Milch, das geschmeckt haben und es brauchen, um gestärkt zu werden, um ein Immunsystem aufzubauen und um zu wachsen. Genau so soll das in euch auch dieses Begehren danach sein und nicht, okay, das sage ich nicht, das ist immer blöd, ich weiß das. Ich sage das in der Bibelstunde, da wo natürlich alle, die zur Bibelstunde kommen, kommen. Man schimpft immer in der Gebetsstunde über dass niemand da ist und beschimpft die eigentlich da sind. Gell? Ich weiß, dass das irgendwie immer nicht ganz so passt. Und über die Gottesdienstbesucher, die kriegen es immer ab, aber die nie kommen, kriegen es eigentlich nie ab. Gell? Was ich damit aber sagen will, ist, dass es ist keine Pflicht, es wäre fatal, wenn wir, okay, da muss ich halt zu der Bibelstunde gehen, da muss ich halt wieder zur Gebetsstunde, da muss ich halt wieder in den Gottesdienst, gehört halt dazu, die Eltern wollen das. Ich kenne das von mir, von früher, ja. Warum? Weil es mir nie geschmeckt hat. Aber als das angefangen zu schmecken und man gemerkt hat, oh, wie lecker es ist, dann geht man hin. So gern wie ich zu McDonald's. Ja. Interessanterweise hört bei mir der Hunger dafür auf, traut nicht, aber nach wie vielen Jahren. genauso auf das Wort Gottes, wie viel mehr, wie viel mehr. Also die Engel begehren, ich werde mit euch gleich darüber nachdenken, ganz kurz, warum? Warum begehren sie? Was wollen sie eigentlich wirklich sehen? Und was, ja, darüber möchte ich kurz nachdenken. Bevor wir das tun, möchte ich grundsätzlich etwas über die Engel, dass wir einfach mal ein bisschen einordnen. Hier tauchen Engel auf und die Engel, oder andersrum, wann habt ihr das letzte Mal meine Predigt oder ein Buch oder eine Andacht oder eine Bibelstunde über Engel gehört? Es ist nicht unbedingt so der Gegenstand unseres Glaubens. Ja? Es hat viele Gründe, warum es so ist. Und grundsätzlich ist die Lehre von den Engeln, dass man kann sagen, so ein Stiefkind der Theologie. Das ist, man behandelt das so sagt man das so, oder? Stiefmütterlich oder so, ja? Es ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, das ist spannend und das ist super interessant oder eigentlich ist es schon, aber warum eigentlich? Warum ist bei uns die Lehre von den Engeln so, also kommt sie so zu kurz? Was denkt ihr? Darf ich euch das fragen? Auch wenn jetzt mikrofontechnisch das jetzt nicht funktioniert. Oder vielleicht überlegt ja jeder für sich selbst so, warum? Warum kommt eigentlich die Lehre von den Engeln so bei uns ein bisschen zu kurz? Genau. Ich denke, ein Großteil davon ist, dass man Angst davor hat, in einer falschen Haltung im Umgang mit diesem Thema und mit den Engeln. Denn es gibt viel Missbrauch da auch in diesen Dingen. Es gibt eine ganze Engeltheologie bzw. Engellehre und Engelglauben. Und ich glaube, da gibt es, allein aus diesem Grund ist so eine Schutzfunktion. Genauso das Gleiche über Heilungen und Zungenrede oder Wunder und man hat Angst, das könnte ja gefährlich werden, man könnte sich ja was einfangen, also nimmt man so eine Schutzposition an und dann, ohne zu merken, vielleicht unbewusst, aber auch oft bewusst, distanziert man sich so weit, dass man dann, das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also es gibt, ich denke, der Großteil ist Schutz. Es gab Zeiten, in denen das Thema groß war und auch viel, viel Gefährliches dadurch gelehrt und geglaubt worden. Und da haben wir so eine gewisse Schutzhaltung. Das andere aber, ich denke, es ist einfach Unwissenheit. Auch darum, weil wir ja nicht genau wissen. Ich möchte aber trotzdem sagen, die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll davon. Über 100 Mal im Alten Testament kommen Engel vor. Allein die Zahl müsste reichen, sagen, okay, wenn die Bibel uns 100 Mal etwas über die Engel im Alten Testament lehrt, das ist gut, dass wir da mal hineinschauen. Und was denkt ihr im Neuen Testament, mehr oder weniger? Mehr. 165 Mal tauchen Engel im Neuen Testament auf. Das ist nicht wenig. Das heißt, die Engel sind präsent im Neuen, sowohl im Alten Testament, genauso wie auch im Neuen Testament. Trotzdem brauchen wir eine gesunde, wir brauchen eine richtige und eine biblische Haltung dazu. Um für uns selbst Klarheit zu schaffen, aber auch im Umgang mit denen, die dann, wo es schwierig wird in Bezug auf Engel, Engelanbetung und das geht ja dann in komische Richtungen. Das Erste, was wir, bevor wir darüber nachdenken, ich ganz kurz sagen möchte, das Erste, was wir festhalten müssen, Engel sind Geschöpfe. Gott hat sie geschaffen. Und allein das schon müsste uns reichen, um eine gute Ausrichtung im Umgang mit diesem Thema zu haben. Wir beten niemals die Schöpfung an, denn sobald man die Schöpfung anbetet, ist es Götzendienst. Wir beten den Schöpfer an. Wir beten nicht die Engel an. Wir staunen nicht in dem Sinne über die Engel, wow, wie toll sie sind, sondern wir staunen über Gott, was für Wesen er geschaffen hat. So, wir durch das, führt uns zu Gott. Wir beten den an, der sie geschaffen hat. Zweitens, Engel sind Boten und dienstbare Geister. Das heißt, sie dienen Gott. Gott hat sie gemacht zum Dienst für ihn. Und darum beten wir ebenfalls nicht die Diener an, sondern wir beten den an, für den sie dienen. Und das ist der Schöpfer Gott. Sie sind dazu geschaffen, um ihn zu loben, ihn zu preisen. So, wir loben und preisen nicht sie, sondern wir loben und preisen den sie eben anbeten und den sie verherrlichen. Und das Letzte, Engel sind Überbringer. Die sind Überbringer göttlicher Botschaft. Sie haben einen bestimmten Dienst. Und somit lenken sie die Aufmerksamkeit niemals auf sich selbst, sondern auf den, der sie gesandt hat. Und allein, wenn wir das beachten, denke ich, sind wir auf einem guten Weg, uns mit dem Thema der Engel auseinanderzusetzen, ohne dass wir eine falsche Gewichtung machen. Die Engel tauchen permanent in der Bibel auf, vom Alten und Neuen Testament. Ich finde ein gutes Beispiel und eine klare Aussage, wie, in welcher Haltung man damit umgeht. Oder ich will anders sagen. Stellt euch mal vor, auf einmal taucht hier ein Engel auf. Jetzt, heute. Also ich hätte Angst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also jetzt nicht ein Engel in dem Sinne wie bei Abraham, als dann Gott mit den zwei Engeln Abraham besuchte und drei Männer dann kamen, ja. Kann auch sein. Wer weiß, vielleicht waren es sogar Engel schon unter uns. Vielleicht waren sie sogar schon bei euch zu Hause. Und ihr habt keine Ahnung, dass sie da waren. Aber stell dir vor, die Engel würden in der Gestalt auftauchen, wie sie zum Beispiel Maria erschienen sind. Oder wie sie dem Johannes erschienen sind. Oder Jesaja. Oder Jeremia oder Hesekiel. Oder Daniel. Wisst ihr, wie es denen danach ging? Sie lagen jetzt mal ein paar Wochen lang krank. Daniel musste sich krank schreiben lassen danach. Er konnte nicht mehr. Zwei, drei Wochen war er flach. Keine Kraft mehr. Das hat ihn diese Erfahrung und diese Begegnung so viel Kraft gekostet. Dann heißt es, und da lag. Ja? Geht mal in das letzte Buch der Offenbarung, also das letzte Buch Offenbarung, das letzte Kapitel, so wollte ich sagen. Kapitel 22. Der Weg der Offenbarung, das ist ja, das wird ja deutlich, welche Rolle die Engel haben. Wie oft tauchen Engel in der Offenbarung auf? Ganz, ganz, ganz viel. Ja? Und all die Briefe, die Johannes schreibt, und die sollen an wen gehen zuerst? An den Engel der Gemeinde. Und jetzt tun sich nicht wenige Christen schwer mit dem Verständnis, dass jede Gemeinde einen Engel hat und sagen, das griechische Wort für Engel kann ja auch Bote bedeuten. Ist auch, weil Engel Boten sind. Und dann sagt man, da geht es nicht um wirkliche Engel, sondern da geht es um Boten. Also die jetzt Johannes, wem auch immer er den Brief da gegeben hat, dass er nach Ephesus bzw. nach Smyrna und so weiter bringen soll. Wobei, es war ein Rundschreiben, aber das ist eine andere Geschichte. Der Punkt ist, und man tut sich so schwer, dass es einen Engel der Gemeinde gibt, einen Engel der Gemeinde Ephesus gibt, einen Engel der Gemeinde Smyrna gibt, einen Engel der Gemeinde Laodicea gibt. Man tut sich schwer damit. Aber der Weg ist, Gott gibt die Offenbarung seinem Sohn. Der Sohn gibt es dem Engel, der Engel gibt es Johannes. Und Johannes schreibt auf. Schaut mal ihr habt aufgeschlagen, 22, gell? Voll gut. Und jetzt 1. Also ihr lasst es nochmal auf. Ich lese euch gleich das vor. Offenbarung 1. Das ist Anfang und Ende. Offenbarung 1, ab Vers 1. So, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was geschehen muss, indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Seht ihr die Reihenfolge? Es geht um die Offenbarung Jesu Christi. Und Jesus Christus will das der Gemeinde mitteilen. Aber der Weg ist, der Vater gibt es ihm, er gibt es nimmt dem Sohn, der Sohn gibt es dem Engel, der Engel kommt zu Johannes und sagt, hör zu. Aber was in die Art und Weise, wie der Engel diese Botschaft darbringt, in die Herrlichkeit, in der er diese Botschaft darbringt, in der Erscheinung, wie er sie darbringt, nämlich im Geist, überwältigt Johannes in der Weise, wie Gott durch den Engel spricht, denkt und erlebt Johannes so, als ob Jesus direkt zu ihm redet. Und wisst ihr, was er tut? Er fällt auf die Knie und betet ihn an. Kapitel 22, jetzt. Vers 8. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich es hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Also Johannes sagt, er hat es von den Engeln gezeigt bekommen. Und er fällt nieder und betet an. Und schaut nur, was die Reaktion von dem Engel ist. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht. Das ist eine interessante Aussage. Ich bin dein Mitknecht. Wir stehen im gleichen Dienst. Wir haben den gleichen Boss. Wir haben den gleichen Chef. Wir haben den gleichen Auftrag. Tu es nicht. Tu es nicht. Bete mich nicht an. Also steh auf. Sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Okay? Das heißt, jedes Wesen, das in irgendeiner Herrlichkeit kommt und die Anbetung für sich beansprucht und nicht zur Herrlichkeit Gottes führt, nicht sagt, bete Gott an, ist Irrlehre, ist Verführung, ist gegen Christus, gegen Gott. Wir wissen, dass die Schrift davon sagt, dass der Teufel sich verkleidet wie Engel des Lichts, gell? Und verführt nicht wenige. Und dass die Handlanger nichts anderes tun als genau das. Auch die verkleiden sich in Schafpelzen, obwohl sie Wölfe sind. So, aber das ist eine gute und richtige Haltung. Und selbst der Engel, der diese, schaut mal, in dieser Herrlichkeit und mit diesem Auftrag, jetzt möchte ich euch fragen, wenn wir ein bisschen die Offenbarung verstehen, und ich hoffe, wir tun das, wie viel Herrlichkeit darin steckt, oder? Was würdet ihr sagen? Wer weiß mehr, der Engel oder Johannes? Alle würden sagen, eigentlich doch der Engel, gell? Ja, aber warum schreibt Petrus, dass die Engel, der überliefert uns in einer Weise eine Offenbarung des Evangeliums? Boah! Und er kam nicht und sagte, also das war jetzt nicht Stenograph oder, also der hat es erzählt, der hat es ja gesehen, ich bin ein Mitknecht. Also ein selbstständiges, eigenständiges, denkendes Wesen mit Verantwortung, mit Willen und mit dem Gehorsam, das, was er bekommen hat, was von Jesus ihm gesagt hat, hinzugehen und weiterzusagen. Also er hat eine Gesundheit, er hat eine Menge gewusst, eine Menge. Manche denken mehr als Johannes, mehr als wir, also weit mehr als wir. Und dann hast du trotzdem, und sie begehren da hineinzuschauen, als ob sie es nicht sehen, als ob sie es nicht kennen. Interessant. Kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall, das ist eine richtige und gesunde Haltung. Bete Gott an. Wir beten Gott an, wir beten nicht die Engel an. Und trotzdem müssen wir ein biblisches Verständnis von den Engeln haben. Und ich weiß, ich habe das Fach unterrichtet und mich damit beschäftigt und gemerkt eigentlich, wie viel die Bibel darüber sagt. Und ich möchte jetzt nicht komplett einfach jetzt Angeologie mit euch machen, wir sind im Petrusbrief, aber trotzdem einfach ein bisschen ein Gespür dafür euch geben. Und ich denke, es ist nicht unwichtig, Wann begegnen uns das erste Mal Engel in der Bibel? Wer weiß es? Garten Eden. Das heißt, Kapitel 3. Und wann das letzte Mal? Kapitel 22 in der Offenbarung. Merkt ihr das? Von Anfang an sind Engel präsent. Bis zum Ende sind Engel präsent. Engel sind da in der, über Abraham und so weiter. Geht durch die Bibel durch. Wie gesagt, 100 Mal im Alten Testament, 165 oder über 165 im Neuen Testament. Permanent in der Lehre Jesu. Engel sind präsent, permanent in der Lehre Jesu. Könnt ihr euch erinnern, wo hat er was über Engel gesagt? Wo hat Jesus über Engel, sprach er Jesus über Engel? In all seinen Belehrungen ganz oft, oder am Anfang, wir können sogar noch zurückgehen, die ganze Erscheinung Jesu ist begleitet von Engeln, oder? Seine Geburt ist voll Bewahrung und Führung und Leitung von und durch Engel. Ob jetzt Josef oder Maria, wer spielt dann immer eine Rolle, dass sie Bescheid wissen, hey, das ist jetzt der Christus? Also, so unwissend können sie gar nicht sein, gell? Wenn sie sogar wissen, gebt in den Namen Jesus, denn das bedeutet Retter, er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das ist nicht wenig, was er wusste. So wie über ihn gesagt worden ist. Die wussten eine Menge, dass Josef fliehen muss nach Ägypten. Wir haben Engel bei der Auferstehung Jesu. Die sind dabei. Bei der Himmelfahrt, wer ist dabei? Engel sind dabei. In Gleichnissen von Jesus, wenn er Gleichnissen lehrt. Er lehrt von den Schnittern, die Ernte einfahren. Wer sind das? Das sind die Engel. Ich lasse das mal. Es ist eine Fülle und ich habe bei mir ein paar Bibelstellen rausgeschrieben. Aber in der Lehre Jesus sind Engel permanent. Aber nicht nur bei Jesus. Man denkt, dann hört es auf in die Apostelgeschichte. Wer holt Petrus aus dem Gefängnis? Mein Engel, ja, sage mal. Also die haben nicht aufgehört. Ja. Also wir haben permanent, es zieht sich durch, wie gesagt, bis in die Offenbarung. Also Engel sind permanent und die sind gegenwärtig in der Schrift. Lasst mich einfach wirklich nur ein paar Eckpunkte geben, vielleicht sogar eure Neugier zum Studium des Wortes Gottes auch in diesem Hinblick tun, aber ich möchte euch zeigen, nicht einfach nur ein paar Informationen über Engel geben, sondern was hat das mit unserer Stelle zu tun? Und ja, zuerst einmal, Engel sind geschaffene Wesen. Also, sie sind von Gott, sind geschaffene Wesen. Das Besondere aber an dieser Schöpfung und an diesen Wesen, sie pflanzen sich nicht fort. Engel pflanzen sich nicht fort. Das heißt, als Gott sie schuf, schuf er sie in der kompletten Zahl. Allein das ist schon gigantisch, oder? Gott schuf die Engel und in sozusagen fertig. Abgesehen davon, wenn die Schrift lehrt, und ich glaube das, dass sozusagen jede Gemeinde einen Engel hat, in dem Sinne, Gott gibt dir jede Gemeinde einen Engel als Auftrag, dann pass sie auf sie auf, bitte. So wie über jedes Land, über Israel oder den Engel, Daniel können wir da in einigen Mengen lernen, aber Gott gibt. Dann lesen wir im Hebräerbrief, dass Engel dienstbare Geister gesandt, für wen? Für die, die das Halle erben sollen. Und das sind wer? Wir, für die Gläubigen. Das heißt, Engel sind mit in den Dienst hineingenommen, dass du und ich das Ziel erreichen. Und du hast keine Ahnung, wie oft sie schon eingreifen mussten. Ob sogar vielleicht, ja, wie oft sie an einer Stelle in Matthäus 18 lehrt Jesus und sagt, passt auf, wie ihr mit den Kleinen, die mir gehören, wie ihr mit denen umgeht. Haltet sie nicht für gering. Denn wisst ihr was? Die Engel, ihre Engel sozusagen, oder die Engel Gottes schauen permanent Gottes Angesicht. Was Jesus damit sagt. Die Engel gucken Gottes Angesicht und warten, bis sie Befehl bekommen, um diesen Kleinen, den wir als gering erachten, um ihm zu helfen, das Heil zu ererben. Die Engel warten auf den Befehl, bis Gott sagt, los geht's. Und dann geht's los. Aber, und ihr, wie geht ihr mit ihnen um? So, allein diese paar Stellen, in Hebräer Kapitel 1, wir haben genug Beweismaterial sozusagen von der Schrift, dass Gott eine, überlegt mal, und wenn, nehmen wir mal an, Gott stellt jedem Gläubigen einen Engel zur Seite. Wie viel Engel muss es dann geben? Okay? Die Bibel sagt nicht, wie viel das sind, aber sie sagt, das sind Myriaden von Myriaden. Und das ist ein Ausdruck, die sind einfach nicht zählbar. Als Vorarbeit, ich wiederhole ganz kurz für das Mikrofon. Wir haben im Alten Testament in Genesis 6, wo die Gottessöhne mit den schönen Frauen schlafen und dann anscheinend die Riesen der Vorzeit dann entstehen. Und nach der manchen Theorie dann Gott deswegen die Erde vernichtete und die Sintflut geschickt hat, weil das war nicht, einfach nicht gut, sage ich mal so. ich sage das, warum ich dieses Thema jetzt hier mache und ein bisschen etwas über die Engel sage, weil das hat dann Auswirkungen für uns, wenn wir Römer 3, Römer, Entschuldigung, was ist das für ein Römer? Wenn wir Petrus Kapitel 3 auslegen, beziehungsweise, ja, wenn es darum geht, dass er den Geistern, die im Gefängnis sind, gepredigt hat. Und dann wird oft gesagt, da sind diese Engel, unter anderem. Petrus hat ein klares Verständnis über Engel und wir sollten da auch ein klares Verständnis haben. Das heißt, das, was ich heute mache, hat Auswirkungen für die Auslegung weiterer Stellen im Petrusbrief und nicht nur Petrusbrief, auch Genesis. Ich persönlich, ich werde es auch dann sagen und auch zeigen, wir werden diese Stellen anschauen. Jesus sagt, die Engel verheiraten nicht, sie zeugen auch nicht. Die sind, können wir so sagen, die sind geschlechtlos. Die sind weder Mann noch Frau. Engel sind eine Art von Wesen, das ist nicht wie du und wie ich. Es ist allein, jetzt überlegt mal, was für ein absurder Gedanke, Engel schlafen mit Frauen und dann kommen irgendwelche Wesen dabei raus. Jetzt ganz, ganz ehrlich. Wenn ihr nicht mal wüsstet, dass es anscheinend sowas in der Bibel stehen würde, was ich sage, dass es nicht steht. Es gibt nur eine Stelle, wo man das meint, dass sie das sagt, aber sie sagt das nicht. Aber nehmen wir mal an, jemand würde euch das sagen, was würdet ihr dann denken? Ah, das ist aber aus der Bibel. Das ist super christlich. Das könnte aus irgendeinem Esoteriker lernen. Ganz merkwürdig. Ich staune darüber, wie viele das gerne glauben. Dass Engel mit Frauen schliefen und dann irgendwelche komische Zeus und da entstanden sind Übermänner, übergroße, Riesen der Vorzeit. Merkwürdig, merkwürdig. Die Bibel lehrt, dass die Engel sich nicht vermehren. Das bedeutet, Gott hat die Engel geschaffen in einer Vollzahl, komplett. Und wisst ihr was? Und er hat sogar sie so geschaffen, dass sie auch so weit komplett sind, wie viel er sie braucht. Er wusste auch, wie viele fallen werden. Er wusste. Denn wisst ihr was? Dass Gott sogar Engel erwählt. Nicht nur Menschen, sondern auch Engel erwählt. Der Grund, ich glaube, in einer Bibelstunde habe ich das schon mal gesagt, der Grund, warum nicht alle Engel abgefallen sind, wisst ihr warum? Weil er sich genauso wie unter den Menschen, auch unter den Engeln, eine Zahl erwählt hat, die bleibt. Um euch das zu zeigen, Timotheusbrief, 1. Timotheus. Ich gucke es mal schnell bei mir selbst rein. Ja, Kapitel 5, Vers 21. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du die Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Ich bezeuge es vor Jesus Christus, sagt er, und vor den auserwählten Engeln. Das ist für mich eine herrliche Aussage. Warum? Und das hat was mit der Souveränität Gottes zu tun. Das hat was mit dem Plan Gottes zu tun und hat das was mit der Aufgabe der Engel zu tun. Gott hat sich, nachdem er die Engel geschaffen hat, genauso da auch eine Zahl geschaffen. Engel vermehren sich nicht, es kommen nicht, jetzt kommen wir langsam zu dem, was ich sagen will. Engel kommen dann nicht wieder zurück sozusagen, sie sind abgefallen, dann tun sie Buße und dann werden sie wieder mehr. Und dann gehen Engel gehen nicht evangelisieren und evangelisieren andere Engel und dann wird die Zahl wieder ein bisschen mehr. Und dann kommen andere Engel zum Glauben und sagen, oh stimmt, wir haben ja total falsch gehandelt. Engel bekehren sich nicht. Engel werden nicht gerettet. Engel werden nicht zurückgeführt. Engel kennen nicht Rettung. Engel kennen nicht Gnade. Engel kennen entweder bei Gott oder aufbewahrt fürs Gericht. Aber Engel kennen sowas nicht, was es bedeutet, durch Buße und Gnade und Glaube eine Rettung zu bekommen. Das kennen sie nicht. Auf diese Weise rettet Gott nur wen? Menschen. Dich und mich. Habt ihr jetzt ein bisschen Gespür, warum die Engel ausflippen, als sie das mitbekommen? Sie kriegen etwas mit. Sie hören etwas. Verkündigt. Sie müssen eine Botschaft weitergeben, über die sie so erstaunt sind. Sie müssen etwas verkündigen, einen Weg der Rettung für eine Schöpfung, die so weit niedriger ist als sie. Trotz der Sünde und Rebellion, trotz dass sie auf den, der auch sie selbst versucht hat, dass Gott sie retten wird. Und zwar nicht, weil sie besonders gut sind, besonders, weil sie was leisten, sondern allein aus Gnade. Könnt ihr euch vorstellen? Dann denken sie, wie soll das bitte gehen? Oh, das ist ja echt interessant. So haben wir ja Gott noch nicht kennengelernt. Gott offenbart sich diesen Engel und offenbart ihn und bezeugt es. Zum Beispiel Daniel. Da muss er hingehen und den Daniel die Prophetie geben, dass eine Zeit kommt und dann wird die Sühnung geschaffen und das Verbrechen wird beiseite geschafft und eine ewige Gerechtigkeit aufgerichtet und so weiter. Das muss der Engel alles verkündigen. Wisst ihr, wie gut sie das Alte Testament kannten? Sehr gut. Was glaubt ihr, worauf sie so gespannt waren und permanent geschaut haben? Wann erfüllt sich das? Wann geht es los, was Gott zu verheißen hat? Wann macht er das jetzt wahr? Sie kannten die Verheißungen. Gott hat es ihnen den Auftrag gegeben, ich bin ein Mitstreiter, ich muss genau verkündigen wie du, ich bin auch ein Bote. Aber jetzt passiert Folgendes. Sie kennen das Alte Testament und sie warten, bis sich das erfüllt. Genau wie die Propheten, sie forschten auf welchen und was für eine Zeit. Und sie waren sehr gespannt. Merkt ihr, wir sind im Petrusbrief. Und sie waren sehr gespannt, wann sie endlich das zu Gesicht bekommen. Wann beginnt das? Und sie spähten permanent über den Rand des Himmels auf diesen kleinen Planeten Erde, um zu schauen, wann erfüllt sich das, was Gott verheißen hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Engel absolut begierig, neugierig waren, weil sie in diesem Handeln Gottes Gott in einer Weise kennenlernen, wie sie ihn vorher nicht kannten. Sie dürfen an etwas teilhaben und sie dürfen etwas sehen, was sie selbst nie erlebt haben und übrigens auch nie erleben werden. Denn Engel werden nicht gerettet. Engel werden gerichtet, die Gefallenen. Und die Nicht-Gefallenen, die müssen wir nicht richten. Sie sind da und verherrlichen Gott. Muss ich euch das beweisen oder glaubt mir das? Beleg ist alles da. Nur als Beispiel, dass Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Ja. Oder Petrus spricht dafür, dass die Engel aufbewahrt sind im Reich der Toten, auf den Tag, dass sie gerichtet werden. Die Engel sind auch noch nicht in der Hölle. Die warten genauso wie mit allen anderen, bis der Tag kommt und sie gerichtet werden. Und sie fürchten sich. Und sie fürchten sich weit mehr, als manche Menschen sich fürchten. Wer bezeugt das? Jakobus. Ja. Also, das eine ist, ihre Neugier, von der Petrus spricht, und warum sie sich hineinschauen begehren, ist, weil sie endlich sehen, wie Gott den Ratschluss erfüllt. Und darauf sind sie übelst gespannt. Auf der anderen Seite, sie wollen den Ratschluss Gottes und Gottes Weisheit, Gottes mannigfaltigte Weisheit, Gottes Größe in seinem Wirken und Tun und in seinem Ratschluss. Das, was sie da mitbekommen haben, sie wollen von diesen Dingen einen Einblick bekommen. Was ist Gnade? Gott, was ist Gnade? Die kennen es nicht. Also macht Gott ihnen eine Gegenstandslektion. Gott sagt, ich zeige euch, was Gnade ist. Was ist Glaube, ich zeige euch, was Glaube ist. Er lehrt sie, wisst ihr was? Durch die Gemeinde. Andersrum ausgedrückt. Die Gemeinde ist eine Gegenstandslektion für die himmlische Welt. Im Himmel sitzen Engel und die schauen auf die Erde und schauen, was Gott mit der Gemeinde tut. Und wie Gott mit der Gemeinde handelt, lernen sie Gott kennen. Allein diese Tatsache, ich lese euch das gleich vor, zeigt uns, dass man im Himmel nicht auslernt. Könnt ihr euch vorstellen, dass Engel nicht auslernen? Dass Engel Gottes Wesen lernen. Und was löst das bei ihnen aus übrigens? Offenbarung Kapitel 5, Kapitel 7. Die beten ihn an. Warum? Ja, wir müssen anbeten, Lob und Preis dir Gott. Sie schauen, das zeige ich euch und dann lese ich das, was ich eigentlich lesen wollte. Offenbarung Kapitel 5. Nein, erstmal Kapitel 4. Vers 9. Kapitel 4, Vers 9. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, ist der Schöpfer Gott, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskranze niederwerfen von dem Thron und sagen, du bist würdig. Das heißt, die Schöpfung betet Gott an als der Schöpfer. Das führt dazu, dass die Ältesten ebenfalls Gott anbeten. Das ist die Gemeinde, Repräsentanten der Gemeinde. Sie beten Gott genau und sagen, du bist würdig. Und diese Anbetung der Ältesten, schaut mal, was sie auslöst. Ich sage euch gleich, wo wir das lesen. Ab Vers 5, ab Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende. Das heißt, es ist ein Ausdruck von, man kann es nicht zählen. Und dann heißt Folgendes, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer und so weiter. So. Was löst diese Anbetung der Engel aus? Was bringt sie dazu, das Lamm und den Schöpfer Gott so anzubeten und sagen, boah, alle Macht ist deine und alle Ehre ist deine und alle Weisheit und Stärke und Herrlichkeit und Lob. Alles gehört dir. Schaut mal Vers 9 bis 11. Das ist das, was die Engel zur Anbetung treibt. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie zu unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Das ist wichtig für Petrus' Brief. Und sie werden über die Erde herrschen. Nachdem die Engel sehen, wie Gott aus allen Nationen und Sprachen und Völkern sich ein Eigentumsvolk, ein Priestertum, ein heiliges Priestertum erwählt und rettet, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Was löst es bei den Engeln aus? Eine wahnsinnig große Anbetungsveranstaltung. Sie beginnen an Gott zu preisen, weil sie sowas noch nie gesehen haben. Geht mal mit mir in den Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 3. Ich habe ja in unserem Zusammenhang diese Stelle schon gelesen, dass Paulus sagt, dass mir durch Offenbarung gegeben worden ist, was früher nicht bekannt war, nämlich was? Dass zu der Gemeinde Heiden dazugehören. Könnt ihr euch noch erinnern? Epheser 3, ab Vers 4, 5, so haben wir gelesen. Das heißt, im ganzen Zusammenhang geht es hier, dass Gott seine Gemeinde nicht nur aus Juden, sondern eben aus allen Völkern, aus jedem Stamm und jeder Sprache baut. Seht ihr das mit mir? Ja? Das heißt, das ist das Gleiche, was wir gerade in der Offenbarung gelesen haben. Das ist der gleiche Gedankengang, der gleiche das gleiche Anliegen. Und jetzt schaut mal lass uns lesen ab Vers 8, Kapitel 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Also Paulus hat die Aufgabe, diesen unausschöpflichen, unausforschlichen, das heißt, der Reichtum, der in Christus ist, ist einfach nicht zu fassen. Man wird nie fertig. Und er hat den Auftrag, es zu verkündigen. Im Heiligen Geist. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Seht ihr das? Darf ich so sagen? Wisst ihr, warum gibt es Gemeinde? Warum handelt Gemeinde, Gott mit der Gemeinde so, wie er mit der Gemeinde handelt? Warum über die Zeit, warum hat er diesen Plan gefasst, diese mannigfaltige Größe und diese Weisheit Gottes? Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist, oder warum rettet Gott Menschen aus allen Nationen und bringt sie in Christus in die Gemeinde hinein? Damit Gottes Weisheit den Gewalten und Mächten wo? In der Himmelswelt. Und was ist das? Das ist die Engelwelt. Zu erkennen gegeben werde. Ich will es nochmal so sagen. Damit die Engel mehr von Gott kennenlernen, handelt Gott mit der Gemeinde, wie er mit der Gemeinde handelt, nämlich aus Gnade und Barmherzigkeit an allen Völkern und Nationen. Aus dem unfähigsten Material macht er das etwas so Herrliches, Großes, nämlich das ihm gleicht, das in sein Bild verwandelt wird, das sein Leib ist, das sein Haus wird, das seine Gemeinde ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott macht einen Klumpen Erde und dann macht er daraus etwas, das ihm gleicht. Wenn euch das kalt lässt, zu was Gott fähig ist. Und die Engel, die staunen. Sie staunen darüber. Und die gehen gerne in die Schule. Die gehen gerne in diesen Bio-Unterricht und diesen Religionsunterricht. Weil sie in einer Weise Gott kennenlernen als Schöpfer und Erlöser. Boah, die Zeit verfliegt. Und sie sind begierig hineinzuschauen. Sie wollen das sehen. Was tut Gott? Wie tut er es? Warum tut er es? Oh, boah. Und dann gibt es Pause und dann gehen sie anbeten. Dann kommen sie wieder zurück und die nächste Lektion. Könnt ihr mir ein bisschen folgen? Was ich damit sagen will, unser Lebenswandel, unser Gemeindeleben, mein persönliches Leben hat eine weitreichende Wirkung als nur zwischen mir und meinem Nächsten hier. Was wir tun und was wir sagen, was wir reden oder nicht reden, wie wir leben oder nicht, oder andersrum, wie wir Gott verherrlichen. Entweder lernen die Engel was oder die lernen nichts. Entweder die sagen, oder gibt es nichts. Gott, und wo ist der Unterschied? Oder die sagen, boah, ach, das ist Glauben. Ach, das ist Gnade. Ach, das ist Rettung. Boah, das habe ich noch nie. Das übersteigt meinen Verstand. Persönliche Herausforderung an dich und an mich selbst. Was lernen Engel an dir? Und wisst ihr, dass sie permanent runtergucken und dein Leben anschauen? Ich habe eine Frage an euch. Was war das größte Problem der Engel, die gefallen sind, der Rebellen? Und dann das Spitze der Teufel. Hochmut. Und worin zeigt sich dieser Hochmut? Diese Engel waren nicht bereit, den Platz anzunehmen, die Platzanweisung anzunehmen, die Gott für sie gemacht hat. Sie waren nicht bereit, die Stellung einzunehmen, die Gott ihnen gegeben hat. Sie waren nicht bereit, den Dienst zu tun, den sie Gott ihnen gegeben hat. Sie waren nicht bereit, ihn zu verherrlichen, was ihre Aufgabe gewesen wäre. Stattdessen haben wir gesagt, wieso sollen wir Gott verherrlichen, wenn wir uns selbst verherrlichen? Versteht ihr? So, das ist das Problem, Hochmut. Und dann kommt der Fall. Was ist unser Problem? Andersrum, was sollen die Engel an unserem Leben dann lernen? Dann sagen sie, ja, Hochmut kennen wir. Und in einer Perfektion. Wie viel lernen sie von der Platzanweisung? Dass man den Platz annimmt, den Gott einem gegeben hat, damit man ein Leben lebt, das ihn verherrlicht. Wisst ihr, was das Thema ist dann? Heiligung. Und da sind wir, auch wenn ihr es mir nicht glaubt, wir sind mitten im Petrusbrief. Und nicht ohne Grund hat er hier geschwind diese Engel da hineingebracht, um zu zeigen, was sie gern sehen möchten. Denn was danach nämlich kommt, ist, ihr seid ein heiliges Priestertum. Ja, eure Berufung ist, eure Stellung ist Heiligkeit, eure Berufung ist heilig sein. Wisst ihr warum? Ihr seid eine Gegenstandslektion für die Engelswelt. Dann lasst uns doch so leben als ein heiliges Priestertum. Und dann kommen ganz viele Beispiele. Und die gehen nicht nur, wie wir predigen, wie wir Lieder singen. Da ist Umgang mit dem Staat, mit der Obrigkeit, Umgang mit als Sklaven, Umgang mit als Mann und Frau, Umgang in der Gemeinde, Umgang in der Welt, Umgang mit dem Nächsten. Ganz praktisch. Da lernt die Engelswelt, was es bedeutet, sich unter die Herrlichkeit Gottes zu demütigen. Aus Liebe zu ihm, aus Glauben an ihn, sich zu verleugnen und ihn durch das Tun und das Reden, das Handeln zu verherrlichen. Wenn man das begreift, dann begreift man ganz viele andere Stellen in der Bibel. Wenn zum Beispiel Paulus sagt, und schaut zu, es darf kein junger Kerle, kein Neuling, also nicht gerade der zum Glauben gekommen ist, zum Beispiel als Ältester gewählt werden. Wisst ihr warum? Weil er unbewährt ist. Weil er sonst in das gleiche Gericht des Teufels verfallen wird. Was meint Paulus damit? Dass er das gleiche tun wird, was der Teufel nämlich getan hat. Er wird kommen und sagen, jetzt zeige ich mal den Alten, wie es hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie Gemeinde geht. Und wird hochmütig. Und er kommt unter das gleiche Gericht wie der Teufel, nämlich Gott wird ihn demütigen. Oder, Zeit ist um, die Kopftuchfrage. Die ganze Kopftuchfrage. Wisst ihr, warum Paulus sagt, warum die Frau ein Schleier über sich haben müsste? Wisst ihr, was Paulus sagt im Korintherbrief? Um der Engel willen. Warum soll eine Frau eine Bedeckung über ihr Haupt haben? Und Paulus sagt, um der Engel willen. Warum? Ich mache das jetzt ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Schaut mal. Als war das Rebekka, als dann der Knecht, war das die Rebekka, der zu Isaac gebracht worden ist? Ich glaube ja. Als die Rebekka gebracht wird, kommt sie da angeritten und dann sieht sie Isaac auf dem Feld. Was hat sie dann sofort gemacht? Die hat sich verhüllt. Die hat einen Schleier. Und warum hat sie das gemacht? Sagt, der darf ihn bloß nicht sehen. Sonst will er mich nicht mehr. Nein. Warum hat sie das gemacht? Weil das ein Bild, sie hat gesagt, das ist dein Mann. Und ab diesem Moment hat sie sich verhüllt und damit gesagt, ich entziehe mich jeden Blick von irgendeinem anderen Mann. Jetzt gehöre ich nur ihm allein. Das bedeutet, ich stelle mich nur meinem Mann zur Verfügung. Das hat was mit Treue zu tun. Und das hat was mit Hingabe zu tun. Und das hat mit dem Versprechen, ich gehöre nur dir. Dir allein. Und mit dieser Geste hat sie gezeigt, wem sie gehört. Versteht ihr, das hat was mit Treue zu tun, mit einem Versprechen zu tun. Ein Schleier. Was war das Problem in Korinth? Die Frauen haben ihre Schleier abgelegt und sagen, ihr Männer, ihr habt uns nichts mehr zu sagen. In Christus sind wir alle gleich. Da ist weder Mann noch Frau, hat doch Paulus gelehrt. Also was glaubt ihr, warum denkt ihr, dass nur ihr predigen dürft? Wieso nur die Männer? Dass nur ihr leiten dürft? Wieso nur die Männer? Sind die Frauen weniger wert? Sind sie nicht genauso intelligent? Die haben doch viel mehr. Oh, wenn nur Frauen an die Macht kommen würden, dann würde dann gemein wie uns. Ihr kennt die ganze Diskussion, oder? Die ganze Emanzipation. Hier geht es nicht um die Frage, können die Frauen besser oder nicht besser. Hier geht es um Platzanweisung. Hier geht es um die Stellung, die Gott eine Frau für den Mann gegeben hat. Und in dem Moment, wo die Frauen das Zeichen ihrer Hingabe, ihrer Treue und zu ihrem Mann abgelegt haben, das war das Zeichen. Ihr habt mir nichts mehr zu sagen. Mein Mann, stell dir vor, die Lilly wird jetzt, hört, was ich jetzt sage und denkt, das passt ja gar nicht mit diesem Engel, das glaube ich nicht. Und geht hin, nimmt diesen Ring, wir haben den gleichen, legt sie hin und sagt so, ich sag euch, wie das ist. Willi, setz dich hin. Ja, das passt gar nicht. Das ist nichts anderes, wie wenn sie den Schleier abgelegt hätte und gesagt hat, so, du hast mir nichts mehr zu sagen. Das haben die Korinther gemacht. Das haben die Frauen in Korinth gemacht. Und Paulus sagt, ihr Frauen, wisst ihr, was ihr da tut? Ihr verhaltet euch so rebellisch und verhaltet euch wie wer? Wie der Teufel selbst. Denn er hat genauso nicht den Platz akzeptiert, den Gott ihm gemacht hat und gesagt, das ist nicht gut. Und hat eine Emanzipation gestartet. Und Paulus sagt, wenn ihr euch so verhaltet, was sollen die Engel bei euch lernen? Tut das für wen? Um der Engel willen. Wenn ihr schon nicht um des Mannes willen tut, dann tut es für die Engel. Weil was lernen sie an euch? Sie lernen Rebellion. Darf ich etwas sagen? Es bringt nichts, eine Kopfbedeckung zu haben, aber den Mann nicht zu achten. Für die Katz. Dann sagen die Engel, das ist aber Heuchelei. Was lernen die Engel an den Frauen? Was lernen die Engel an den Männern? Lernen die Engel an den Männern, dass Christus die Gemeinde so sehr liebt, dass er sich entäußert und sich für sie hingibt und für sie stirbt und alles verleugnet, jeden Wunsch, jede Begierde, jedes Wollen bereit ist zu kreuzigen, für sie zu sterben und sie zu heiligen und zu reinigen. Lernen die Engel das oder nicht? Lernen sie Christus im Evangelium bei unseren Männern? Lernen sie bei mir das? Oder lernen sie nichts anderes, was der Teufel auch tut? Versteht ihr das? Das Ding ist größer, als wir ahnen. Und wie können wir den Engel richten, wenn wir nicht mal untereinander richten können? Wie sollen wir den Engel richten, wenn wir selbst diesen Maßstab nicht entsprechen? Wie geht das? Welche Verantwortung haben wir als Gemeinde? Das ist eine hohe Verantwortung. Aber die Engel, sie beugen sich runter, weil Gott sagt, guck mal, ich zeige euch was. Ich zeige euch, dass man mich liebt, obwohl ich ihnen alles nehme. Dass man mich liebt, obwohl sie krank sind, dass man sogar Kinder verliert, dass man Hab und Gut verliert, dass man wie ein Staub zerfressen von Würmern als Haufen Elend da sitzt in einem Aschehaufen und dass man mich trotzdem liebt. Ich zeig das. Schau mal hin. Teufel, geh und guck. Kennt ihr die Geschichte? Das ist Hiob. Warum geschah das Ganze? Der Hiob hat... Der Arme, der hat ja nie mal mitbekommen, dass das eine Gegenstandslektion ist. Aber er lernte viel. Aber eigentlich hat Gott dem Teufel eine Lektion erteilt. Man liebt mich um meiner selbst willen. Das verstehst du nicht, Teufel. Das verstehst du nicht. Was uns geschenkt ist, was uns in der Rettung durch das Evangelium in Jesus Christus geschenkt ist, Von diesen Dingen, was die Propheten geredet haben und die Apostel uns gelehrt haben, was uns aufgeschrieben worden ist. Was für eine hohe Berufung wir haben. Was für eine hohe Stellung wir in Christus bekommen. Dass er uns Menschen, die wir weit niedriger sind als Engel, weit niedriger als Engel, an unsere Macht und Stärke kommen wir niemals an sie ran. Denn wenn sie auftauchen, würden wir sie anbeten. Dass Gott uns nimmt und in seine Gegenwart bringt. Uns eine Stellung von Königen und Priestern schenkt. In seine Gemeinschaft führt, zu seiner Rechten setzt. Die Herrschaft uns anvertraut, über die Herde zu herrschen. Die drehen durch, die Engel, als sie das sehen. Und wisst ihr vor allem, dass Gott es hinkriegt. Dass Gott mit diesem schwachen Material zurechtkommt. Das, was die Engel da lernen, das ist so tief. Was in Christus geschieht, ist so unerschöpflich. Und das lernen die Engel schon seit über tausende von Jahren. Überlegt mal, allein in der Zeit des Alten Testaments, wie viele haben die schon gelernt? Die haben nur gewartet, wenn der Praxisunterricht kommt. Und dann geht's los und das ist schon 2000 Jahre vorbei, wie viel sie immer noch lernen. Und es ist ihnen nicht langweilig. Ich schließe, indem ich euch kurz zeige, was euch nächste Bibelstunde oder was uns erwartet. Ich bin ja mit drin. Diese Herrlichkeit des Evangeliums wird durch die Gemeinde offenbart. Die Engel staunen darüber. Und darum, Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person und eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit den unvergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Seht ihr den Zusammenhang? Warum er jetzt auf einmal von einem heiligen Priestertum spricht und von einem heiligen Wandel und so eine komische Bemerkung zwischendurch über die Engel? Was haben wir, was die Engel nicht haben? Also die Engel haben eine Menge, was wir nicht haben. Aber wisst ihr was? Was wir haben, die würden alles dafür geben, das zu haben, was wir haben. Sie würden alles aufgeben, das zu bekommen, was wir bekommen. Denn sie kriegen es nicht. Wir schon. Ist das nicht herrlich? Oh. Und wenn wir anbeten, dann können sie nicht anders. Sie werden dann mit anbeten. Darf ich euch ermutigen, mit mir zusammen in jeden Grund zur Anbetung geben? Lasst uns Bewusstsein leben, dass es alles offenbar ist. Und dass, wenn wir alleine sind, wir nicht alleine sind. Und nicht nur, dass unser Herr dabei ist, sondern dass die Himmelswelt mich beobachtet. Ich bin nie allein. Ich bin nie allein. Ein offener Brief, offener Schauspiel. Möge das uns motivieren, der Heiligung nachzustreben. Ich möchte beten. Was für eine Dimension erreicht uns durch dein Wort? Zu was für einer hohen Stellung und Berufung hast du uns berufen? Zu welchen Engeln hast du dieses Evangelium der Rettung verkündigt? Welche Engel dürfen an diesem Evangelium teilhaben? Keine. Was für eine Herrlichkeit haben wir in Jesus Christus? Aber genauso was für ein Vorrecht, aber auch eine hohe Berufung. Das so zu leben, dass die Engel das verstehen und sehen und deine Herrlichkeit sehen. Jesus Christus, o Herr, wie oft versage ich darin? Wie so oft habe ich versagt? Und wie oft sehen sie nicht das, was sie sehen sollen? Wie oft sehen die gefallenen Engel eher einen Verbündeten als die heiligen Engel einen Heiligen? O Herr, heilige durch und durch. Der Heilige durch und durch und schaffe das Wollen und Vollbringen, Herr, dass wir ein Leben leben, würdig unserer Stellung und unserer Berufung entsprechend. Ich bitte dich, Herr, wohin sollen wir gehen, wenn nicht zu dir? Woher sollen wir die Kraft empfangen? Wirke durch dein Wort und wirke durch deinen Geist, Herr, und mach es, dass es zu einem Unterschied wird, heute, heute in meinem Denken, heute in meinem Reden und heute in meinem Verhalten. Amen. Gott segne euch.